Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Europäisch oder national, Zurückweisung oder Rückkehrmechanismus. Wie will Deutschland künftig mit Flüchtlingen an der Grenze umgehen? Oder besser, wie kann Deutschland künftig mit Flüchtlingen umgehen? Darum geht es heute bei Gesprächen in Wien. Die polnische Regierung hat wegen ihres Holocaust-Gesetzes für große Irritationen in Israel gesorgt. Jetzt kommen wieder versöhnliche Signale. Und wir berichten, warum die Soldaten der Fremdenlegion auch im Mutterland Frankreich gebraucht werden. Das ist los in Europa. Und darum geht's in Europa heute. Bundesinnenminister Horst Seehofer will heute in Wien mit der österreichischen Regierung verhandeln. Es geht bei den Gesprächen mit Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Herbert Kickl um ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen. Matthias Strolz, Fraktionschef der liberalen Neopartei in Österreich, glaubt nicht daran, dass sich beide Seiten einigen werden. Er sagte im Deutschlandfunk.
Ja, aber das könnte natürlich jetzt sowas die Morgendämmerung der nationalkonservativen Populisten sein. Die waren ja bisher im Geiste vereint und sagen, wir wollen eh alle dasselbe. Jetzt kommen sie drauf, die Herrn Seehofer und Kurz, ja, irgendwie wollen wir schon dasselbe, aber wir sind einander eigentlich Feind in dieser Lösung. Weil wenn wir das machen, was wir wollen, schieben wir das Problem dem Nachbarn rüber.
So die Sicht der österreichischen Liberalen auf die Arbeitsbeziehungen zwischen der CSU und dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Stößt die gute Nachbarschaft also an ihre Grenzen und wie kann es danach weitergehen? Kai Küstner blickt auf ein kompliziertes Beziehungsgeflecht.
Öffentliche Liebeserklärungen haben beide Seiten in den letzten Jahren oft abgegeben. Bereits im Herbst 2016 setzte die CSU ein deutliches Zeichen, indem sie Sebastian Kurz bei ihrem Parteitag einen Auftritt verschaffte. Nicht mit dabei Kanzlerin Merkel. Am 20. Juni dieses Jahres dann ein ähnliches Bild. Als Merkel gerade verzweifelt versuchte, eine europäische Lösung der Migrationsfrage hinzubekommen und der Machtkampf mit Seehofer bereits tobte, hielten die bayerische Landes- und die österreichische Bundesregierung demonstrativ eine gemeinsame Kabinettssitzung ab.
Darum unterstützen wir sehr die Bemühungen, nicht nur als Freunde, sondern auch inhaltlich überzeugt sind, tatsächlich den Schutz Europas zu verstärken, die Außengrenzenschutz deutlich auszubauen.
Womit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dem neben ihm stehenden Kanzler Kurz das Stichwort für dessen Lieblingsthema lieferte, die Sicherung der EU-Außengrenze. Schon damals versprach Kurz, genau dies zum Hauptthema der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zu machen, die Wien mit dem 1. Juli nun übernommen hat. Im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel vor wenigen Tagen bekräftigte der Kanzler dies und ließ dabei auch durchblicken, dass er Merkels Dauerbestreben, eine faire Flüchtlingsverteilung in Europa zu erreichen, für gescheitert hält.
Ich glaube, dass wir, wenn wir dieselbe Kraft in den Außengrenzschutz investiert hätten, dass wir die Migrationsfrage schon gelöst hätten.
Durch seinen Flirt mit der CSU hat Sebastian Kurz sich durchaus den Vorwurf eingehandelt, sich in die deutsche Innenpolitik eingemischt zu haben. Doch das Beziehungsdreieck Seehofer-Kurz-Merkel ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Offenbar wurde das bereits rund um den entscheidenden EU-Gipfel vergangene Woche und angesichts der CSU-Drohung im Alleingang die bayerische Grenze zu Österreich zu schließen. Dass dies nicht im Interesse Wiens sein konnte, lag auf der Hand. Folgerichtig warnte Kurz denn auch in der ARD vor einer Kettenreaktion.
Wir würden natürlich im Gleichklang mit Deutschland agieren, auch um unser Land zu schützen, um sicherzustellen, dass es hier zu keinen Nachteilen für Österreich kommt.
Ebenso wenig ist ein Geheimnis, dass man in Wien die in Bayern geplanten sogenannten Transitzentren skeptisch beäugt. Würden zurückgewiesene Asylsuchende doch unweigerlich in Österreich landen. Schließt die Alpenrepublik als Reaktion die Grenze zu Italien, dürfte darunter wiederum die zuletzt so oft beschworene Freundschaft der Rechtsregierungen in Wien und Rom erheblich leiden. Dies dürfte auch der Grund sein, warum man selbst in Österreich und Italien, wo die Nationalisten jeweils mit regieren, letztlich doch europäische Lösungen beim Thema Migration bevorzugt. Welch ein kompliziertes Beziehungsgeflecht ist doch die Europäische Union. Während nun auf einmal dem Populismus durchaus zugängliche EU-Partner fürchten, Deutschland könnte sich beim Zurückweisen von Flüchtlingen antieuropäisch verhalten, hat die in der Migrationsfrage seit Mitte 2015 auf die Solidarität der Europäer pochende Kanzlerin Merkel sich mit dem CSU-Kompromiss von einer europäischen Lösung zumindest ein Stück weit entfernt.
Kai Küstner über eine schwierige Ausgangslage vor dem Gespräch Horst Seehofers mit der österreichischen Regierung. Polen sorgt nicht nur mit seiner Justizreform für Schlagzeilen, auch die Holocaust-Gesetzgebung der nationalkonservativen PiS-Regierung hat für Irritationen gesorgt und für eine schwere Krise in den polnisch-israelischen Beziehungen. Die Regierung in Warschau hat darauf reagiert und in der vergangenen Woche die Holocaust-Gesetzgebung entschärft. Und gestern nun war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine ganzseitige Anzeige zu lesen, eine gemeinsame Erklärung der Regierungen Polens und Israel. Darin betonen beide Seiten den gegenseitigen Respekt für die Identität und die historische Empfindlichkeit für den tragischsten Abschnitt ihrer Geschichte. Florian Kellermann in Warschau, ist damit alles wieder gut zwischen Israel und Polen?
Ich glaube, das wäre so zu viel gesagt. Die beiden sind wohl eher gezwungen worden, hier aufeinander zuzugehen. Gezwungen worden vor allem von den USA. Das sogenannte Holocaust-Gesetz ist ja auch dort in den USA auf Kritik gestoßen. Das hat das polnisch-amerikanische Verhältnis auch belastet. Und es war für Washington keine angenehme Situation, dass Polen als enger Verbündeter mit dem anderen engen Verbündeten Israel hier im Clinch liegt. Denn Polen ist wichtig für die USA, geht auch wiederum in Europa als wichtiger Verbündeter. Ich erinnere da nur an die Rede von Donald Trump in Warschau vor dem Hamburger G20-Gipfel im vergangenen Jahr. Also die USA wollten, dass das Ganze aus der Welt geschafft wird. Und so ist dann diese Kompromissformel entstanden. Die polnische Regierung hat sich bestimmt nicht gerne darauf eingelassen, denn von vielen ihrer Anhänger ist ihr vorgeworfen worden, dass sie kapituliert hat vor Israel in dieser Frage.
In der Erklärung der beiden Regierungen, der israelischen und der polnischen, heißt es auch, dass beide Seiten freie und offene historische Forschung über alle Aspekte des Holocausts betreiben wollen, ohne jede Furcht vor rechtlichen Hindernissen. Was ist damit gemeint?
Damit hat Polen im Grunde zugegeben, dass es ein Fehler war, in diesem Gesetz strafrechtliche Konsequenzen anzudrohen, wenn jemand der polnischen Nation oder dem polnischen Staat eine Mitverantwortung am Holocaust zuschreibt. Das hat Polen öffentlich so zugegeben, allerdings intern sieht die Kommunikation ein bisschen anders aus. Im Parlament hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesagt, dass seiner Ansicht nach jemand, der der polnischen Nation eine Mitverantwortung am Holocaust gibt, sehr wohl eine Gefängnisstrafe verdient hätte. Aber es ist eben nun mal so, dass Polen in einem internationalen Kontext agiert und da gewissen Zwängen ausgesetzt ist und deswegen habe Polen keine andere Wahl gehabt, als das Gesetz zurückzunehmen.
Herr Kellermann, der außenpolitische Schaden scheint zumindest mit Israel erst einmal bereinigt, aber es könnte bald ein neuer Streit ausbrechen über das sogenannte Massaker von Jedwabne, bei dem im Juli 1941 über 300 jüdische Bewohner ermordet wurden. Worum geht es da genau?
Das war ein Pogrom, das sich in dieser Kleinstadt Jedwabne ereignet hat während der deutschen Besatzungszeit. Die meisten Juden dieser Stadt sind in eine Scheune getrieben worden und sind dort dann bei lebendigem Leib verbrannt worden, Männer, Frauen und Kinder. Daran waren auf jeden Fall Polen beteiligt, die aus der Region stammen. Das war ein großes Thema schon vor 18 Jahren. Da ist ein Buch erschienen zu dem Thema. Und damals hat auch der damalige polnische Präsident Aleksander Kwaśniewski sich entschuldigt bei den Hinterbliebenen. Und er hat klar die Polen als Täter benannt. Damit war die heutige Regierungspartei PiS allerdings nie einverstanden. Und deswegen möchten zumindest einflussreiche Politiker aus dieser Partei, dass die Leichen der Opfer exhumiert und von der Staatsanwaltschaft untersucht werden.
Sind das die heiklen Punkte, wenn es um den Streit über die Täter des Massakers von Jedwabne geht?
Ja, denn in der Lesart der Peace war es eben so, dass die Polen zwar beteiligt waren an dem Massaker, also polnische Bewohner, der dieses von Jedwabne oder aus der Gegend, dass sie aber eben nicht verantwortlich dafür waren. Da wird eben gesagt, dass es deutsche Uniformierte gegeben hat vor Ort und die hätten die Polen angestiftet oder sogar möglicherweise gezwungen, gegen ihre jüdischen Mitbewohner vorzugehen. So ist die These, die eben durch die Exhumierungen belegt werden soll. Das würde allerdings zu einem erneuten Streit, wie Sie gesagt haben, mit Israel führen, weil die jüdische Gemeinde in Polen strikt dagegen ist, das Ganze so aufzurollen, nochmal aufzurollen. Sie sagt, eine Exhumierung verletze jüdische Traditionen, in der eben die Totenruhe besonderes Gewicht hat und die kann nur in absoluten Ausnahmefällen gestört werden. Ein solcher Ausnahmefall liege hier nicht vor, meint die jüdische Gemeinde.
Wie schätzen Sie das ein? Wie wird die polnische Regierung jetzt weiter vorgehen?
Ja, ich denke, dass sie zwar gerne diese Exhumierungen vornehmen würde, aber dass sie jetzt doch Rücksicht nehmen wird auf das polnisch-israelische Verhältnis, das eben ohnehin schon angeknackst war durch dieses Holocaust-Gesetz und weil eben auch klar geworden ist, dass das tatsächlich das Verhältnis zu Washington massiv stören kann. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass die polnische Regierung doch den Hardlinern in den eigenen Reihen nachgibt und diese Exhumierungen vornehmen lässt und dann zumindest sagen kann, gut, beim Holocaust-Gesetz haben wir nachgegeben, aber in diesem Fall sind wir hart geblieben.
Florian Kellermann, vielen Dank nach Warschau. Indochina, Algerien, Zentralafrika. Diente die Fremdenlegion Frankreich einst zur Absicherung seiner Kolonien, werden die Legionäre inzwischen auch im Mutterland gebraucht, als Unterstützer der französischen Polizei im Kampf gegen den Terror. Für die Legion eine besonders heikle Aufgabe. Gerwald Herter hat sie in Marseille auf Patrouille begleitet.
Es ist heiß, die Luft ist stickig, die Beleuchtung schlecht. Eine Gruppe von Fremdenlegionären marschiert durch die staubigen Gänge des Bahnhofs Saint-Charles in Marseille. Die Männer tragen Tarnuniform, darüber die Schutzweste, auf dem Kopf das grüne Barett. Ihre Helme haben sie nicht aufgesetzt, aber doch für alle Fälle dabei. Die Legionäre wirken konzentriert, angespannt. Das hier ist schließlich keine Übung, sondern ein Antiterror-Einsatz. Nicht im Dschungel oder in der Wüste, sondern mitten in Marseille. Die Hafenstadt im Süden war schon immer das französische Tor nach Nordafrika. Zwischen Fahrgästen, die mit Plastiktüten oder Rollkoffern zu den Bahnsteigen eilen, patrouillieren vier Legionäre. Langsame, ruhige Schritte. Wie Infanteristen das in der Ausbildung lernen, nehmen sie sich gegenseitig in den Blick und beobachten zugleich aufmerksam die Umgebung. Nicht allein Fremdenlegionäre, auch andere Soldaten der französischen Armee unterstützen mit ihren Patrouillen die französische Polizei. Nur die Gesamtzahl ist bekannt. Waren im Rahmen der Operation Sentinelle, zu Deutsch Wache, nach den Anschlägen von 2015 zunächst 10.000 Soldaten in Frankreich im Einsatz, so sind es seit dem letzten Herbst, dem Ende des Ausnahmezustands, noch 7.000. Vor allem sollen diese Patrouillen Attentäter abschrecken. Wenn den Legionären etwas auffällt, müssen sie die Polizei verständigen. Festnahmen oder Ausweiskontrollen führen sie nicht durch. Ein junger Gruppenführer darf in seiner Einsatzpause kurz Auskunft geben.
Daniele, Chef der Gruppe Sentinelle.
Wenig überraschend sagt er, dass dieser Einsatz der Legion sinnvoll sei und dass er in der Bevölkerung gut ankomme. Allerdings räumt Daniel ein, dass es durchaus Schwierigkeiten gab.
Oui, très bien. Avant, oui, c'était pas le cas. Après, maintenant, oui, petit à petit.
Ja, inzwischen läuft es sehr gut. Anfangs war das anders. Ich kann das sagen, weil ich schon lange dabei bin. Die Bevölkerung akzeptiert uns mehr und mehr. Wenn wir patrouillieren, werden wir schon mal zu einem Café oder zu einer Mahlzeit in ein Restaurant eingeladen. Das verbessert sich also. Sie verstehen nun, dass wir nicht nur einfach durch die Gegend spazieren.
Daniel hatte vor einigen Jahren bei der Kavallerie begonnen. Diese Bezeichnung hat die Fremdenlegion beibehalten, obwohl es die Kavallerie inzwischen vor allem mit Panzern, Panzerabwehr und gepanzerten Fahrzeugen zu tun hat. In Cassis, nicht weit von Marseille entfernt, bildet ein Kavallerieregiment gerade Legionäre aus, die erst wenige Monate dabei sind. Sie sollen Truppentransporter und schwere Geländewagen warten, fahren und bedienen. Clerc und Victor haben eine Woche Theorie und Praxis hinter sich. Von den ersten Fahrten mit dem WBL, einem Geländewagen, der selbst Gewässer durchqueren kann, sind sie begeistert. Aber vor allem haben sie gelernt, wie aufwendig die Vorbereitung des Fahrzeugs ist.
Die Höhen überprüfen, den Luftdruck der Reifen, das Öl hinten und vorne, rechts und links, überprüfen der Unterbodenfunktionen, den Stand des Hydrauliköls, all das.
Der Ausbilder übernimmt irgendwann das Kommando. Die Kavaliere sind ins Fahrzeug eingestiegen, jeder an seinem Platz. Einsatzbereit. Legionäre dieser Einheit werden auch in Mali eingesetzt, auch dort unter der Überschrift Anti-Terror-Mission. Neben dem Geländewagen steht ein Truppentransporter, der noch mit einem großen roten Kreuz gekennzeichnet ist. Das werde sich bald ändern, sagt einer der verantwortlichen Offiziere. Solche Sanitätsfahrzeuge, die in Afghanistan, wo die Legion auch schon war, oder in Mali eingesetzt werden, seien inzwischen eher gefährdet und bevorzugtes Angriffsziel, als dass das Kreuz auf der Karosserie sie schütze. Irgendwo in der Nähe des Bahnhofs von Marseille haben die Legionäre ihr provisorisches Quartier aufgeschlagen. Zwischen Feldbetten, Funkgeräten und Wasserflaschen legen Daniel und seine Männer ihre Ausrüstung an. Gleich geht es wieder los. Daniel beteuert noch, dass es seine Aufgabe sei, Befehle auszuführen, ob hier in Marseille oder anderswo.
Wenn die Legion mich nach Afrika schickt, gehe ich. Wenn mich Frankreich hier braucht, tue ich das. Und wenn nötig, gehe ich ganz woanders hin.
Eine an sich harmlose Frage an ihn lässt der Presseoffizier nicht zu. Wie fühlt sich der Legionär bei diesem Einsatz der Operation Sentinelle? Womöglich ist die Frage heikel, weil sich in den letzten Monaten zwei Legionäre das Leben genommen haben sollen, die in der Operation Sentinelle im Einsatz waren. Nach Angaben französischer Medien tötete sich der eine im September nahe der italienischen Grenze, der andere erst 25 Jahre alt im Mai an der Grenze zu Spanien. Beide sollen sich mit ihren FAMAS-Sturmgewehren erschossen haben. Die Umstände der Vorfälle werden offenbar noch untersucht.
Befehle ausführen, ob in Frankreich oder anderswo. Gerwald Herter war das über Fremdenlegionäre und ihre gefährlichen Einsätze. Auch die Kollegen von Tag für Tag blicken gleich nach Frankreich. Staatspräsident Macron vermisst eine Institution, von der sich die Mehrheit der muslimischen Franzosen vertreten fühlt. Darum geht es gleich nach den Nachrichten. Danke fürs Zuhören bis hierhin, sagt Katrin Michaelsen.